Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla.
Willkommen zu Inside ERB, der Weg zum neuen System bei VD. Eine Spezialstaffel unseres Podcasts Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. In dieser Spezialstaffel nehmen wir euch mit hinter die Kulissen eines der spannendsten Digitalisierungsprojekte bei VD, der Ablösung unseres alten ERB-Systems und der Einführung einer komplett neuen Lösung gemeinsam mit unserem Partner Biterna. Doch bevor wir jetzt da genau ins Detail reingehen, beginnen wir ganz am Anfang. Warum haben wir uns überhaupt dazu entschieden, ein neues System einzuführen? Schließlich hatten wir ja schon ein funktionierendes ERB im Einsatz. In dieser ersten Folge sprechen wir auch über die Herausforderungen, die wir mit dem alten System gehabt haben, die strategischen Überlegungen hinter dem Wechsel und natürlich den Prozess der Partnerwahl. Meine Gäste heute sind Leute, die das von Anfang an mit begleitet haben. Unser IT-Leiter, der Daniel, der uns erklären wird, warum diese Entscheidung für VD damals so wichtig war. Und der Matthias von Biterna, der uns zeigt, wie wir sie als Partner für dieses Projekt ausgewählt haben. Und damit geht es eigentlich auch schon in die kurze Vorstellung los. Und da frage ich gleich mal den Daniel, ohne dass er mir jetzt bitte seinen ganzen Lebenslauf vorbetet. Was machst du eigentlich als IT-Leiter? Wie würdest du seinen Kindern erklären?
Ja. Also für meine Kinder ist das relativ schwierig zu erklären, weil die erleben mich ja meistens arbeitstechnisch im Homeoffice sitzend, vor irgendwelchen Teams-Call und mit Leuten redend und können nicht so richtig nachvollziehen, dass man das als Arbeit betitelt. Aber generell würde ich sagen, als IT-Leiter kümmere ich mich um alles, was irgendwie bei VD mit IT zu tun hat. Also angefangen beim User-Service, wo die Benutzer ihre Rechner bekommen, wo man sich melden kann, wenn der Drucker nicht geht. Und dann auch noch in dem Bereich, den wir Consulting nennen, wo wir also die Fachbereiche betreuen, wenn es darum geht, neue Software einzuführen.
Ich stelle mir gerade den Blick von deinen Kindern vor, wenn du das jetzt genau so erzählt hast.
Die verstehen immer noch nichts, ja.
Ich tue mich auch schwer, aber es klingt gut.
Danke.
Matthias, was machst denn du bei Biterna?
Ich bin bei uns dafür zuständig, unsere Fashion-Systeme A weiterzuentwickeln und B auch im Vertrieb zu unterstützen, also sprich die zu verkaufen.
Das heißt, du kennst nicht nur uns als Bekleidungsunternehmen. Ja, wir sind natürlich ein Outdoor-Unternehmen, aber viel davon ist Bekleidung. Sondern du kennst auch andere. Du kannst ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, das ist richtig.
Wie würdest du deinen Job deinen Kindern erklären?
Mein Sohn ist recht affin, was Technik angeht. Ihm sage ich, wir machen Programme und die verkaufe ich. Und damit hat er eine ganz grobe Idee, was es ist.
Stell dir dich so vor, als würdest du im Rewe stehen und Produkte verkaufen.
Sowas in der Art vielleicht, ja.
Aber jetzt reden wir nicht so sehr über euch, sondern an sich über dieses echt große Projekt von uns. Und dann kommt gleich eigentlich so, Daniel, die erste Frage, die sich da wirklich mir fast schon aufgedrängt hat. Warum macht man das eigentlich? Warum wechselt man ein System, das eigentlich sehr gut funktioniert? Und gab es da nicht einfach Möglichkeiten, mit dem alten System weiterzumachen, Anpassungen zu machen und das an sich so evolutionär an sich weiterzuentwickeln?
Ja, das ist also grundsätzlich kann ich die Frage nachvollziehen, aber man muss sich halt überlegen, als wir angefangen haben oder bevor wir das neue System eingeführt haben, hatten wir ein System, das lief auf der AS400, das wird vielleicht auch vielen nichts sagen, das sind sehr spezielle Rechner von IBM und auch wenn man das Programm gestartet hat, ist nicht, wie man das vielleicht gewohnt ist, eine Benutzeroberfläche aufgegangen, wo man irgendwelche Sachen anklicken und Texte eingeben konnte und so in entsprechende Felder, sondern das ist eigentlich eine schwarze Konsole aufgegangen mit grünen Zeichen. Das war für Leute, die sehr lange damit gearbeitet haben, schon eine coole Sache. Aber jetzt neuen Leuten, die bei uns angefangen haben, wirklich sehr schwer zu vermitteln, dass das unser ERP-System ist. Also die haben ein bisschen geglaubt, wir wollen die auf den Arm nehmen, wenn wir denen das erste Mal gezeigt haben. Das war die eine Sache. Und dann war das so, dass unser System, was wir hatten, das war damals 20 Jahre alt etwa. Und im Laufe der Zeit wurde das Team, das das System weiterentwickelt hat, immer kleiner. Am Schluss war das noch eine Person und die war kurz vor der Rente. Das heißt, das zu übernehmen von irgendwie einer anderen Firma, die das für uns weiterentwickelt, das wäre schon mal ein sehr hoher Aufwand gewesen. Und dann kommen natürlich auch so strategische Aspekte hinzu. Das System, was wir da hatten, das war also eben der Stand von vor 20 Jahren. Und da gab es viele Anforderungen, die wir mittlerweile an das System hatten, die gab es damals noch nicht. Also so als Stichwort so Multichannel oder überhaupt die Integration von Kassen im Retail-Bereich.
Ganz kurz, da muss ich jetzt mal kurz reinbrechen. Multichannel?
Multichannel ist also die Verknüpfung von verschiedenen Vertriebskanälen, dass für den Kunden der Eindruck entsteht, es immer mit dem gleichen, also der gleichen Marke zu tun zu haben und alle Prozesse ineinander funktionieren. Sehr abstrakt bedeutet zum Beispiel, dass man im Online-Shop etwas bestellen kann und es in einem physischen Store irgendwo in der Innenstadt wieder zurückgeben kann.
Schon krass, irgendwie bei engen Gefühl ist das ja ein absoluter Standard, dass das unser altes System nicht mal mehr auf dem Schirm gehabt hat.
Also die Idee gab es halt einfach vor 20 Jahren noch nicht. Und wir hatten, also das wäre ja schon advanced gewesen, ja, aber wir hatten auch schon mit so Themen wie Konsignation, das ist das nächste Ding, ja. Also, dass wir quasi dem Handel Ware zur Verfügung stellen und erst wenn der Endkunde das kauft, in dem Moment verkaufen wir das sozusagen an den Händler. Aber solange ist die Ware in unserem Besitz. Da mussten wir auch schon irgendwelche individuellen Lösungen bauen, die in dem System so eigentlich gar nicht vorgesehen waren. Also das war wirklich hochgradig angepasst und hing im Wesentlichen an einer Person, sodass wir gesagt haben, da gibt's eigentlich keinen gesunden Weg, das weiterzuführen. Selbst wenn wir es weitergemacht hätten oder jemanden gefunden hätten, der das weiter betreuen kann, wir wären aus diesem strategischen Dilemma nicht rausgekommen. Und so kam dann die Entscheidung, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie müssen wir an unserer Softwarelandschaft was ändern. Das Gute war aber, wie du gesagt hast, es funktionierte ja. Wir hatten jetzt keinen ganz krassen Zeitdruck, sofort, weiß ich nicht, ein paar Monate muss da ein neues System stehen. Das wäre eine Katastrophe gewesen.
Wir gehen ja noch drauf ein, wie lange das Projekt eigentlich gedauert hat. Übrigens, wenn es eine ganze Staffel dauert, dann hat das Projekt natürlich ein paar Jahre gedauert. Ja, ich habe das verstanden, funktionierendes System, aber ein bisschen aus der Zeit gefallen. Erzähl mal kurz, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Bist du mit dem Harald klettern gewesen, Bergwesen? Wie ist das passiert?
Also Harald war damals unser IT-Leiter und ich war in der Rolle des Projektleiters oder als Consulting hier generell für IT-Themen und gar nicht für das ERP. Das ERP-Projekt gab es ja noch nicht. So. Und irgendwann nach so einem Tag, wo der Harald und ich hier an diversen Themen gearbeitet haben, haben wir uns auch mit unserem alten System verschiedene Herausforderungen gehabt, die wir so besprochen haben, sind wir dann zusammen aus dem Büro gelaufen Richtung Parkplatz und standen auf dem Parkplatz und sind zu der Erkenntnis gekommen, irgendwie, also ewig geht das nicht weiter. Das ist irgendwie perspektivlos, was wir hier machen. Irgendwann steht da ein ERP-Projekt vor der Tür und da müssen wir irgendwie da mal ran. Und dann ist halt die nächste große Frage, wie vermittelt man das? Weil die Tatsache, dass sich die beiden ITler auf dem Parkplatz darüber einig sind, dass man was tun kann, hat keine Entscheidungsgewalt, um als ein wahnsinnig aufwendiges Projekt aus dem Boden zu stampfen. Und dann haben wir uns halt überlegt, wie kriegen wir das auch in der Geschäftsleitung kommuniziert? Und dann haben wir einfach uns große Mühe gegeben, die Komplexität aufzuzeigen, die wir in dem Altsystem hatten, die Zukunftsaussichten, die Anforderungen, die an uns gestellt werden, was die bedeuten würde, wenn wir die in dem alten Setting umsetzen, was für Potenziale wir in dem neuen System hätten und so. Und dann haben wir so sukzessive in vielen Erklärungen immer weiter die Erkenntnis herbeigeführt, ja, man muss tatsächlich mal was machen.
Ich finde das einen wunderschönen Satz, die Erkenntnis herbeigeführt. ganz kurz noch, Daniel, bevor wir da jetzt nochmal reingehen, weil diesen Entscheidungsprozess, den tun wir danach nochmal genauer zerpflücken. Ja. Mich würde jetzt eher so interessieren, aus deiner Erfahrung heraus, Matthias, wenn du die andere Kunden bei euch anschaust, was ist da so der Background, wie sie an sich dann zu euch kommen, beziehungsweise generell so in so ein Projekt reinstarten? Ist das so 0815, wie es eigentlich bei uns auch gelaufen ist? Oder gibt es bei anderen Unternehmen schon andere Rahmenbedingungen, die zu so einer großen Entscheidung eigentlich führen?
Sehr häufig ist es genau so. Die Kunden haben AS400 eine Lösung davon, also die Plattform AS400, das ist absolut verbreitet. Das war halt eine Zeit lang die Plattform schlechthin. Und irgendwann wird das alt. Die Leute finden keine Leute mehr, die weiterentwickeln können. Die Ressourcen fehlen an der Stelle. Es ist nicht mehr up to date. Es ist einfach nicht mehr wartbar für die Zukunft. Und dann brauchen sie was Neues. Und das ist genau so. Und dann kommen die Firmen zu uns und melden sich. So wie es hier im Endeffekt auch war. Mehr oder weniger.
Aber das heißt, also man kann wirklich davon sagen, so gerade auch wenn wir jetzt mal bei uns im Fashion-Bereich bleiben, das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst, AS400, das war so, nehme ich jetzt bei euch wahr, so eine Art Branchenstandard oder wie an sich solche Systeme früher an sich aufgebaut waren? Oder?
Die AS400 ist die IT-Plattform. Okay. Und die war in der Zeit sehr verbreitet und darauf gab es dann verschiedene Lösungen, die darauf liefen, aber auch nur darauf und die dann branchenspezifisch waren. Mhm. Und sowas habt ihr hier garantiert auch gehabt, dann irgendwas Spezifisches für die AS400.
Genau, aber die AS400 ist nicht branchenspezifisch, also die ist sehr weit verbreitet. Es gab mal Zeiten, da galten Windows-Server als relativ instabil. die durfte man regelmäßig neu starten und so. Und das auch zwischendrin, das war eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Und so eine AS400, also die brauchte halt vielleicht alle 4 Wochen mal einen Neustart, aber auch nur, wenn man irgendwie eine Festplatte gewechselt hat oder so. Also die liefen einfach, die kommen aus den 80ern und waren, ich würde sagen, rock solid. Das lief einfach durch und deshalb hatten die wahnsinnige Marktanteile.
Und jetzt? Also ich weiß, es sollte nicht dasselbe alte System sein, sondern immer neues System, aber das interessiert mich jetzt tatsächlich. Wenn ich jetzt richtig verstehe, ist es einfach eine Systemlandschaft AS400, worauf unterschiedliche Softwarelösungen drauf gelaufen sind. Aber das ist nicht mehr weiterentwickelt worden und geht jetzt irgendwie raus oder wird es noch für was auch immer Flugzeuge verwendet?
Ist auch super, dass du hier so 2 Microsoft-Typen fragst, wie das mit der AS400 genau funktioniert hat. Aber ich würde ganz pauschal sagen, da kam halt dieses Ding namens Cloud, dass man irgendwann nicht mehr Rechner in einem Rechenzentrum gehostet hat, sondern das virtualisiert hat. Und mit diesem ganzen Virtualisierungsgedanken, dass man das gar nicht mehr machen musste bei sich, sondern das irgendwo anders die Ressourcen bereitstellen konnte, die viel flexibler, skalierbar waren, auch sicherer waren, weil du konntest das halt redundant bauen über verschiedene Kontinente und so. Das hat dann irgendwann die Vorteile der AS400 überholt.
Also war eigentlich so Cloud so der die große Entwicklung, die es eigentlich dann angefangen hat abzulösen.
Das ist eine persönliche These.
Wir dürfen ja gern Thesen von uns geben. Gehen wir aber nochmal so in diesen Entscheidungsprozess hinein. Also du hast davor gesagt, ihr habt diese Erkenntnis reifen lassen. Was waren da so die größten Knackpunkte beziehungsweise Bedenken? Weil es hat, wir müssen jetzt sagen, wie viele Millionen, aber es hat sehr viel Geld gekostet, sehr viele Ressourcen. Vermutlich waren es auch dann noch die Knackpunkte. Was waren so die Bedenken, die eigentlich da waren, die ihr dann auflösen habt müssen?
Ja, das sind die beiden großen Knackpunkte. Es geht um, der eine große Knackpunkt ist das Thema Ressourcen, weil es ist klar, man bindet sehr viel Geld und sehr viel Manpower von vielen Leuten, die man auch an anderen Stellen im Unternehmen sehr gut einsetzen kann, in diesem Projekt. Und bei uns tatsächlich war auch ein großer Knackpunkt, der es uns lange schwer gemacht hat. Es ist halt auch automatisch klar, wenn du viele Ressourcen in einem Projekt bindest über Jahre, geht an anderen Stellen in der Zeit wenig oder gar nichts. Und das muss man sich halt klar machen. Man lähmt sozusagen die Gesamtentwicklung in der IT-Landschaft oder auch im ganzen Unternehmen für die Zeit, in der man die ganzen Ressourcen ins ERP steckt. Sodass halt das sind eigentlich so, würde ich sagen, die 3 Faktoren. Finanziell, Menschen und auch die Einschränkungen in Bezug auf andere Themen, die man zurückstellen muss. Das waren so die 3 großen Themenblöcke.
Die 2 Sachen, also Menschen und Ressourcen, ist, glaube ich, das geht allen so. Das ist aber auch ein paar Mal mit dem Kopf genickt, Matthias. Ihr habt das leider nicht gesehen. Meine Frage wäre so zu dem Thema Lähmung. Ist das etwas, was grundsätzlich eher so bei mittelständischen Unternehmen dann zu beobachten ist, die einfach anders mit Ressourcen umgehen müssen? Oder ist das einfach eine Gesetzmäßigkeit bei ERB-Einführungen, dass du einfach das Unternehmen zu einem bestimmten Grad für die Dauer des Projektes an sich auch lähmst? Ist ein harter Ausdruck, ja. Lähmen, aber an sich die für andere Projekte.
Ressourcen bündelst.
Fokussierst.
Da ist schon was dran und auch unabhängig der Größe. Weil der Punkt ist, wenn ich das ERP-System austausche, das ist in den meisten IT-Infrastrukturen das Herzstück. Das ist der zentrale Punkt, wo die gesamte IT zusammenläuft. Wenn ich diesen austausche und gleichzeitig noch aber an irgendwelchen Umsystemen, Satellitensystemen was ändere, dann ändere ich auch ganz oft wieder das Zusammenspiel mit dem System selbst. Und damit mache ich es unnötig komplex. Das heißt, das eine ist, ja, es bindet Ressourcen und ich habe dann nicht mehr die Möglichkeit, so viel zu machen. Aber andererseits, wenn ich es trotzdem machen würde, würde ich auch das ERP-Projekt unnötig noch komplexer machen. Das heißt, diese Fokussierung in dieser Zeit ist einfach sehr hilfreich, um möglichst im überschaubaren Raum ans Ziel zu kommen. Weil ansonsten fange ich immer wieder neue Themen an. Ich tausche noch das Webshop-System aus, vielleicht noch ein PIM, vielleicht noch ein anderes Umsystem. Und das hat immer wieder Einfluss auf die Daten des Kernsystems. Weil das ist einfach immer so das Hauptsystem, das ERP. Und deswegen, die meisten machen in der Zeit nicht besonders viel an den Umsystemen. Oder gleich in einem großen Aufwasch, dann sind wir aber gleich bei einem noch größeren IT-Projekt, Programm. Ob man das dann möchte, muss ja auch jeder für sich entscheiden.
Also der Gesichtsausdruck vom Daniel sagt, er würde das ungern machen wollen.
Ein Programm. Das ist, also man kann entscheiden, ein Projekt oder ein Programm. Ein Programm ist ja sozusagen ein Zusammenspiel aus mehreren Projekten, die dann irgendwie zusammenfließen. Ich würde sogar sagen, das ERP-Projekt ist in Wirklichkeit schon ein Programm, weil das aus verschiedenen Teilprojekten besteht, in unterschiedlichen Fachbereichen. Es hat technische Komponenten, es hat Systemintegrationskomponenten. Und das ist sowieso schon komplex genug. Und das darf ich das in der ersten Folge schon sagen. Ein Learning auf jeden Fall aus diesem ganzen Thema ist, dass man versuchen sollte, die Komplexität so gering zu halten, wie es geht, weil sie ist sowieso schon wahnsinnig hoch.
Okay, Leute, ihr müsst euch die restliche Staffel nicht mehr anhören.
Genau, das war's. Vielen Dank. Das war der Podcast ohne Blabla. Wir sind fertig.
Fertig nach 17 Minuten. Nein, alles verstanden. Gab's aber jetzt, abgesehen von den Aspekten, die an sich betrachtet werden müssen, jetzt wirklich Widerstände, wie an sich zu der Entscheidung gekommen seid? Also, dass sich hier wirklich jemand dagegen ausgesprochen hat und sich dieses System oder dieses Programmprojekt, wie auch immer man jetzt zu dieser zu dem Gesamtaspekt reden möchte oder sagen möchte. Gab es da Widerstände?
Also, ja, natürlich gibt es da Widerstände. Ich glaube, was wir ganz gut gemacht haben, ist, wir haben also die Geschäftsleitung sehr früh mit einbezogen in diesen Prozess und haben auch von denen jetzt aus dieser Projektleitungsperspektive den schon abverlangt, auch sehr deutlich zu machen, dass das ein Projekt ist, was das ganze Unternehmen will und braucht und nicht ein Projekt ist, was aus der IT kommt. Das ist vielleicht für alle weitere Kommunikation und alle Widerstände, mit denen man umgehen kann, ist das, glaube ich, ein ganz essentieller Punkt. Und dann, weiß nicht, ob ich das Widerstände nennen würde, vielleicht ist es sowas zwischen Widerstände, Ängste, Unsicherheit, was den Wandel angeht. Weil ich habe ja auch schon kurz erwähnt, du musst dir vorstellen, du hast ein 20 Jahre altes System. Das funktioniert über Kommandozeilen. Du musst Befehle eintippen und dann funktioniert...
Ganz kurz, Kommandozeile?
Ich weiß nicht, dieses... Haben vielleicht alle schon mal gesehen, ich weiß nicht, ob Menschen das benutzen, dieses schwarze Fenster, was in manchmal in so Filmen auftaucht, wenn Hacker irgendwas machen, wo man irgendwelche Befehle eintippt und dann tut sich irgendwas.
Ja.
Das ist eine Kommandozeile.
Okay.
Also einfach schwarz und du kannst Befehle eintippen. Das funktioniert auch im ERP. Kannst du sagen, erfasse einen Auftrag, Auftragsnummer, Kundennummer und so, kannst alles da reinschreiben und dann rasselt der anders rein. Wenn man das kann, ist man damit unglaublich schnell. Und da liegt natürlich für Menschen, die vielleicht das System auch damals vor 20 Jahren schon eingeführt haben und immer damit gearbeitet haben, liegt da auch ein großer Teil ihrer beruflichen Kompetenz. Die können das halt perfekt. Und wenn man denen sagt, du, wir schalten das jetzt ab und da kommt irgendwas ganz Neues, dann löst es auch in den Leuten sowas aus, so wie, hey, ja, was ist denn jetzt mein Job und ich kann doch das jetzt und das andere kann ich überhaupt nicht und so. Und die da mitzunehmen und denen zu sagen, hey, du musst dir in dem neuen System die Kompetenzen wieder erwerben. Und es ist aber auch eine Chance, da was Neues aufzubauen und Sachen, die schon immer schwierig waren, auch wieder zu verbessern. Da gibt es diverse Gesprächsrunden, wo man das abbauen muss. Aber so Widerstände, also offene Widerstände, dass jemand gesagt hat, es ist jetzt ganz schlimm und da gibt es eine Unterschriftensammlung dagegen und irgendwie Demonstrationen hier vor der IT-Tür und so, das hatten wir zum Glück nicht.
Ja, schon ein ganz kurzer Blick in die Zukunft. In der Folge 3 werden wir uns auch sehr stark mit dem Thema Change Management, Unternehmenskultur auseinandersetzen. Und da werden wir auch nochmal das anschauen, wie unterschiedliche Mitarbeitende Widerstände während dem Projekt oder vor dem Projekt eigentlich gehabt haben. Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Ihr habt zur Erkenntnis beigetragen. Geschäftsleitung hat dann irgendwann mal gesagt, ja, passt, das ist unser Weg in die Zukunft. Wie kommt man dann aber zu Paterna? Wann ist so, ist das so ein Monopolist? Das heißt, man hat keine andere Wahl.
Gelbe Seiten.
Gelbe
man
Seiten.
Guckt nach Fashion ERP, dann findet man einfach unter B, ziemlich weit oben, die Biterne. Nee, also in Wirklichkeit ist das ein relativ aufwendiger Prozess. Also wir haben das damals auch mit einer externen Beratung gemacht. Wir haben uns einmal intern angeguckt, an welchen Stellen haben wir inhaltliche Sachen, die offen sind, die wir vielleicht im System noch gar nicht abbilden können. Da haben wir dann Konzepte zu entwickelt, wie soll das in Zukunft aussehen. Und dann hatten wir auch noch Prozesse, die wir halt dokumentiert haben, die wir aufgenommen haben. Wir haben einzelne Funktionen genau beschrieben, also dann noch weiter im Detail, wie soll das funktionieren. Und da ist ein Lastenheft rausgekommen. Ich weiß, Matthias weiß es wahrscheinlich noch viel besser. Ein paar hundert Seiten.
Sowas in der Größenordnung. Das war auf jeden Fall recht umfangreich.
Weil wir haben zu dem Anforderungskatalog eine Online-Umfrage verschickt, wo die Anbieter eine Ersteinschätzung machen müssen, ob sie das machen können, dieses Thema umsetzen können oder nicht. Und dann kommt halt so ein erster Überblick raus, wer kann im Prinzip was. Daraus gibt sich dann, also sozusagen die Longlist, ne, dann gibt's eine Shortlist, wo man sagt, okay, es kristallisieren sich vielleicht 3, 4, 5 höchstens raus, die da die besten Ergebnisse erzielen. Dann haben wir mit denen einen Eintages-Workshop gemacht, wo jeder quasi einmal einen Blitzdurchgang durch das ERP-System zeigen musste. Da kannst du gleich Matthias nochmal fragen, ob solche Veranstaltungen Spaß machen. Und dann die nächsten, der nächste Termin war dann, dass wir mit den besten zwei aus Online-Umfrage und Eintagestermin dann halt eine Vorprojektphase gemacht haben, um zu gucken, was könnte am besten passen.
Matthias, macht sowas Spaß?
Jetzt, in meiner jetzigen Situation, heute, ja, das macht Spaß. Weil das ist schon immer, das ist eigentlich eine schöne Veranstaltung. Das ist ein schöner Termin, man lernt die Leute kennen, man lernt die Philosophie im Unternehmen ganz stark kennen. Und das ist auch ganz oft dann nicht einfach nur so, ich klicke hier, ich zeige diesen Prozess, ich zeige jenen Prozess, sondern dann entsteht auch ganz oft ein Dialog. Da werden Rückfragen gestellt und man spielt sich dann so ein bisschen noch die Bälle zu. Bei euch, das war ja 2017, da war das auf jeden Fall eine ganz schöne Stresssituation für mich. Da habe ich das noch nicht
weil
so lange
Daniel
gemacht.
Weil Daniel so streng reinschauen kann oder weil du noch nicht so viel Erfahrung gehabt hast?
Ich habe damals noch nicht so viel Erfahrung gehabt wie jetzt. Mhm. Und das war recht komplex, was gefordert wurde. Das muss man auch dazu sagen. Das war auf jeden Fall schon sehr herausfordernd.
Und du musst ja überlegen, also das bedeutet ja, in einem Tag ein ERP-System zeigen. Ja. Du hast, keine Ahnung, 20 Minuten Beschaffung. Dann hast du 20 Minuten Vertrieb. Dann hast du 20 Minuten Marketing. Dann hast du 20 Minuten HR-Themen. Dann hast du 20 Minuten Logistik. 20 Minuten FIBO und so. Also das ist halt wirklich alles extrem eng getaktet. Und man muss halt auch relativ viel vorbereiten, weil das System muss ja so muss das ja alles schon können. Du brauchst ja ein irgendwie vorkonfiguriertes System. Also ich habe damals mit dem Matthias ein bisschen mitgelitten, habe ich dir glaube ich noch nicht gesagt, aber jetzt nach so vielen Jahren kann ich das mal rausrücken.
Danke.
Ich finde es großartig, wenn ein Podcast für eine Aussprache auch gleichzeitig genutzt wird.
Unter inzwischen alten Männern.
Ja, genau. Auf das Thema gehen wir jetzt nicht ein. Da wäre aber eine andere Frage, die mich stellt, also ich komme ja auch aus dem Online-Marketing-E-Shop-Bereich. Ich bekomme sehr oft von Agenturen gespiegelt, wir haben keine Ressourcen, ihr könnt fast von Glück reden, dass wir mit euch zusammenarbeiten, weil wir so einen hohen Backlog an Kundenanfragen haben. Wie ist es bei ERP-Projekten? Es ist ja deutlich nochmal eine größere Landschaft. Wie viele Anfragen bekommt ihr so, sofern du das mir sagen darfst, oder uns allen, wie viele Anfragen bekommt ihr so im Monat? Und könnt ihr euch auch wirklich sagen, okay, bestimmte Kunden sind geil, auf die fokussieren wir uns und bestimmte andere geben wir sogar an Mitbewerber von uns weiter?
Also ich würde mal sagen, im Schnitt, jetzt mal nur aufs Fashion bezogen, auf die Branche, kommt bei uns vermutlich so im Monat eine Anfrage rein. Das ist dann eine neue Ausschreibung, so vom Status jetzt her. Mhm. Und wenn die in unserem Rahmen passt, dann bearbeiten wir die. Es kommen auch noch viele andere Anfragen rein aus anderen Industrien. Aber ich muss sagen, wir sind mittlerweile bei uns im Bereich recht spitz aufgestellt und machen eigentlich nur noch das, was in unsere Branchen Zielrichtung passt. Das liegt einfach daran. Ich kann jetzt vielleicht ein Fashion-System gut vorstellen und dem Daniel erklärbar machen, dass ich das verstanden habe und grob eine Idee habe, wie seine Branche tickt. Aber schon bei einer benachbarten Branche, Lebensmitteleinzelhandel, da klappt das schon nicht mehr ganz so gut. Und wenn ich jetzt nochmal zwei Branchen kurz weitergehe und dann irgendwie im Maschinengroßhandel bin, dann glaubt mir das kein Mensch. Das funktioniert dann einfach nicht mehr. Das heißt, wir gucken schon, dass wir so spitz im Vertrieb sind, dass wir die Accounts angehen, die für uns passen. Dass wir nur die Kunden betreuen und entwickeln wollen. Weil das macht auch keinen Sinn, da hat der Kunde auch nichts davon. Wir haben zu viel Einarbeitungszeit, das kostet zu viel Geld oder zu viel Zeit, bindet Ressourcen. Bezahlen will es auch keiner, zu Recht, verstehe ich auch, sodass das wenig Sinn macht.
Das heißt, also ihr bekommt jetzt mal, sagen wir so 12 Anfragen im Jahr. Projekt dauert dann im Schnitt mehrere Jahre, aber das heißt, dass ihr eigentlich gar nicht mal damit rechnen könnt, dass ihr alle 12 an sich umsetzen könnt.
Ja, das ist richtig. Also wir machen im Jahr so 2-3 Projekte. So starten wir pro Jahr, das ist so aktuell die Taktung. Ein Projekt geht irgendwas zwischen 1 und 3 Jahre, manchmal auch noch ein bisschen länger. Das kommt also ein bisschen drauf an, auch die Frage, was ist jetzt ein Projekt? Also welchen Zeitraum nehme ich da jetzt rein? Aber ja, wir könnten jetzt keine 10 Projekte im Jahr starten, also wir bei uns im Bereich.
Daniel hat da vorher so gezeigt, also wie unsere Seite war, wie wir eigentlich zu euch gefunden haben. Wie schaut so die Perspektive auf eurer Seite aus? Also es hat eine Online-Umfrage gegeben und so weiter. Wie geht man da an sich so systematisch vor, um an sich so die Anforderungen von einem Kunden oder von einem anfragenden Kunde ist es ja dann noch gar nicht, zu verstehen, Team zusammenzusetzen? du hast davor gesagt, bevor du reingehst, das will auch keiner zahlen. Wie viel Manpower-Aufwand steckt ihr eigentlich in so eine, ich nenne es mal jetzt Kundenakquise eigentlich dann auch rein?
Das sind viele, viele Tage. Also je weiter man in so einen Vertriebsprozess kommt, desto mehr Aufwand steckt man rein, klar. Wenn ich das mal so zähle bis zum ersten Termin, das war irgendwie im April damals hier, da stecken da schon eine große zweistellige Anzahl an Personentagen drin. Ich habe das nicht ganz alleine gemacht. Ich hatte noch einen Kollegen aus dem Produktionsbereich mit dabei, der diese Themen gemacht hat. Da war ein Finance-Kollege dabei, weil das ist immer so im ERP. Viele können viel, aber Finance macht immer wer anders. Das ist immer, da gibt es eine harte Grenze. Ich habe auch noch kein anderes erlebt, wo es irgendwie anders ist. Das heißt, du steckst da mal mindestens, gehst du in sowas wie hier jetzt mit 3-4 Personen rein, Mitarbeitern rein und die bereiten sich dann entsprechend da alle mehrere Tage drauf vor. Schon um das Lastenheft entsprechend anzugucken. Und es gibt immer, also meistens gibt es irgendwelche Ausschreibungsdokumente. Ich hatte schon Ausschreibungen mit 8000 Excel-Zeilen. Das war so mein Rekord, glaube ich.
8000 Excel-Zeilen?
Zeilen, ja. Das ist nicht vergleichbar mit dem Lastenheft. Bei euch waren Prozesse auch grafisch dargestellt. Das war eine ganz andere, das ist halt eine andere Ebene, auf was dann gearbeitet wird.
Ja.
Ja, aber viele Tage. Und je weiter man dann kommt, ich meine, nach diesem Termin ging es dann ja weiter, dann steckt man natürlich noch mehr rein, bis es irgendwann mal das erste Mal was gibt, was dann irgendwie in Anführungsstrichen bezahlt ist. Aber das gehört dazu und so ist das halt.
Das heißt also, es ist nicht so, dass ihr komplett alles und einzig pro bono lauft, bis es an sich irgendwann einmal dann zum Projekt kommt, sondern es gibt da schon auch schon Vereinbarungen, dass man bestimmte Projektanbahnungskosten, weil es einfach so vieles mit einem möglichen Kunden abrechnet.
Nee, das rechnet man nicht ab. Aber irgendwann ist ja der Punkt, der Weg ist ja im Normalfall irgendwie so ein bisschen und so war es ja dann auch hier. Es gibt irgendwie eine Ausschreibung, dann gibt es einen Kennenlerntermin, eine erste Vorstellung. Gegebenenfalls macht man dann nochmal einen zweiten und dritten Termin im Nachgang und dann gibt es sowas, das heißt Vorprojekt, aktuell Initiate. Und das ist dann im Normalfall immer schon gegen Geld. Da wird aber auch schon was erarbeitet gemeinsam. Da werden zusammen die Prozesse durchgesprochen. Das war dann hier auch eine Phase, da saß ich hier über 2 Monate, jede zweite Woche ungefähr. Und das wurde abgerechnet. Mhm. Also ich auch irgendwie über eine Vereinbarung, aber das war okay.
Aber das war noch an sich vor irgendwelchen Verträgen und langfristigen Commitments. Das wäre nämlich jetzt so meine nächste Frage. Wir kommen hier irgendwann einmal so zu dem Schritt. Okay, wir kennen uns. Ihr kennt das Projekt, was wir machen wollen. Wie laufen dann solche Vertragsverhandlungen ab? Irgendwann einmal hat es dann geheißen, ja, das können Sie alles machen und wir möchten Unsummen von Geld.
Ja.
Möglichst wenig Risiko und sonst was. Scherz beiseite. Wie läuft so eine Vertragsverhandlung ab?
Ja, das Erste ist, man sucht sich erstmal einen Anwalt. Bei uns haben wir das tatsächlich so gemacht. Also wir haben uns eine Kanzlei gesucht, die speziell sich fokussiert hat auf Medien, IT-Recht und haben mit denen zusammen den Vertrag uns angeguckt, den uns die Meterna initial zur Verfügung gestellt hat und hatten da halt Fragen, Wünsche, Anregungen und so. Und auch wenn man, ich weiß nicht, bei manchen Leuten schwingt das vielleicht auch negativ mit, wenn man hört, okay, man sucht sich erstmal einen Anwalt, als würde man streiten wollen. Aber das ist ja in so einem Projekt in der Größenordnung, das macht man ja nicht alltäglich. Und ein Anwalt ist einfach ein Spezialist, der einem auch sagen kann, was ist denn üblich, also was funktioniert irgendwie, an welchen Stellen kann es zu welchen Risiken führen und welche, also bei unserem Fall war es wirklich ein Fachanwalt für IT-Recht, der hat dann auch schon Fälle gehabt, wo sich dann Vertragsparteien hinterher gestritten haben, an welchen Stellen streiten die sich und wie kann man sich dann diese Streitfälle dann auch im Nachhinein vielleicht schon sparen, wenn man sich im Vorfeld darüber Gedanken macht. Also was passiert, wenn das Projekt zeitmäßig aus dem Ruder läuft? Was passiert, wenn das Projekt kostentechnisch aus dem Ruder läuft? Was passiert, wenn jetzt der Kunde, also in dem Fall ja wir, nicht in der Lage ist, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die der Anbieter, also die Meterna, braucht, um Fortschritt zu erzielen? Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Und wenn man sich solche Gedanken und Fragen im Vorfeld stellt, dann kommt man, glaube ich, auch auf einen Vertrag, mit dem man was anfangen kann. Aber das ist, ich würde sagen, aus Kundenperspektive ist das eine sehr gute Idee, da einen Anwalt mit einzubringen, weil man das einfach fast nie, selten oder gar nicht macht. Matthias, wie ist das aus eurer Perspektive? Kommt ein Kunde und sagt, ja, okay, vielen Dank für den Vertragsentwurf, wir sprechen mit unserem Anwalt.
Ist bei den größeren Projekten ehrlich gesagt üblich. Also ich hatte das gleiche Thema letztes Jahr auch zweimal, dass wir Vertragsverhandlungen hatten, wo dann Anwälte mit involviert waren. Wir haben mittlerweile auch bei der Bitana unsere eigene Legal-Abteilung, wo wir dann sowas in-house mittlerweile auch machen können. Damals war das auch noch dann mit einer externen Unterstützung auf unserer Seite. Mhm. Aber das ist üblich. Und ja, diese Themen Mitwirkungspflichten, Haftung, Werksvertragsrecht, das sind halt alles so eine Themen, die kommen dann da hoch, ob man sie will oder nicht. Und die müssen, da muss einmal Klarheit am Anfang geschaffen werden. Diesen Vertrag, den guckt man sich eigentlich nur an, wenn es schief geht. Aber wenn es schief geht, dann sollte man bitte im Vorfeld definiert haben, was dann passiert. Und das ist für beide Seiten gut.
Das klingt jetzt fast eher so aus meiner Laienperspektive wie Risikomanagement, Szenarien sich durchdenken und dann die klaren Rahmenbedingungen festlegen, ja, wie an sich in diesen Szenarien dann an sich gearbeitet wird oder diskutiert, gestritten wird, unter Anführungszeichen.
Das ist es. Man muss ja sagen, in Deutschland, das BGB bietet einen gewissen Rahmen und das Werksvertragsrecht und bei solchen großen ERP-Projekten, egal was man da drüber schreibt, der Kern ist ein Werk. Das ist so die, was ich so gehört habe, die juristische Auffassung. Auch wenn ich jetzt selber natürlich kein Jurist bin. Und das heißt, es gibt erstmal ein Rahmenwerk. Und in dem Rahmenvertrag dann selber, den man dann abschließt, da geht es eigentlich immer nur darum, was passiert im Falle des Falles. Und das sind nicht oft juristische Auseinandersetzungen, sondern das sind ganz oft, okay, wenn das passiert, hätte das das und das zur Folge. Was hat das für einen kaufmännischen Impact? Ist man bereit, das einzugehen auf beiden Seiten? Weil das ist dann ganz oft die Entscheidung. Was passiert, wenn ich jetzt in dem Punkt irgendwas nicht erfülle? Was kostet das? Darum geht's meistens. Das sind selten wirklich echte juristische Diskussionen. Als mehr irgendwelche Themen. Was sind die Schlussfolgerungen daraus dann in der finanziellen Perspektive, in der Risikobewertung?
Wobei das ja auch Juristerei ist.
Ja.
Genau, also ich würde schon sagen, da ist es super wichtig, das zu machen. Aus meiner persönlichen Projektleitungssicht, das Frustrierende daran ist, dass man sich monatelang mit dem Gedanken beschäftigt, was alles schiefgehen kann und was man macht, wenn man sich streiten muss. Da dann noch irgendwie positiv zu bleiben, das ist, glaube ich, der anstrengende Teil.
Auf jeden Fall, die Moral leidet das ein bisschen drunter.
Die Moral leidet unter Vertragsverhandlungen.
Wobei, das könnt ihr nicht alles sehen. Also da ist schon eine gefühlte kleine bisschen eine Bromance zwischen den beiden. Also ganz schlimm wird es da nicht gewesen sein. Aber gehen wir da mal ganz kurz rein. Ist es dir schon mal passiert, dass es in diesen Vertragsverhandlungen tatsächlich dann noch ein Projekt an sich, aus welchen Gründen auch immer, dann nicht zustande gekommen ist? Weil man sich einfach nicht einigen konnte. Weil gefühlt wird ja sehr viel Geld, Zeit, Ressourcen an sich bis zu dem Zeitpunkt hineingesteckt. Und dass man sich dann nicht auf diese Szenarien einigt, ist schon mal passiert?
Jetzt muss ich drüber nachdenken. Wir hatten vor 2 Jahren den Fall, dass wir in diesem Prozess dann wir als Bitana ausgestiegen sind. Weil wir gesagt haben, das Vertragswerk, das ist so im Gesamten jetzt so nicht tragbar. Wir hatten dann ein paar rote Linien definiert. Und dann ist dieser Prozess für ein Jahr, war dann da Ruhe. Mhm. Und dann nach einem Jahr hat der Kunde dann wieder Kontakt mit uns aufgenommen und naja, mittlerweile ist das alles erledigt. Ja. Aber ja, das kommt vor. Nicht sehr oft, weil man, eigentlich will man ja. Man ist an einer Phase, man hat ganz oft schon so ein Vorprojekt gemacht. Das heißt, man kennt sich schon und man hat ja gesagt, man möchte jetzt hier das machen. Und dann ist es eigentlich nur eine Frage, wie weit bewegt sich wer? Und wie weit findet man da zusammen? Aber wenn man in dem Moment nichts finden würde, ja gut, dann kann man sich aber vorstellen, wie so ein Projekt laufen würde, wenn man sich schon in diesem Punkt in der Vertragsverhandlung nicht einig wird. Weil das ist ja dann was, das zieht sich ja vermutlich durch. Also ich habe eine lange Pause erlebt, aber ich wette, wir haben das als Bitana auch schon mal gehabt, dass es dann wirklich, dass wir gesagt haben, nein, so geht's nicht. Oder dass die Gegenseite gesagt hat, nein, das geht nicht. Wir machen jetzt mehr als diese eine Branche. Ich kenne jetzt nicht alle Fälle bei uns, aber ja.
So, bevor wir jetzt eigentlich dann so zu dem Abschluss kommen, also wir haben in sich so jetzt irgendwann auch mal diesen Vertrag dann gehabt, sauber. Aber gerade auch jetzt mal bezogen auf Bitana, Daniel, warum die? Warum schlussendlich die? Ich habe schon, ihr seid Microsoft-Jungs, das habe ich jetzt alles schon ein bisschen rausbekommen. Ist zum Beispiel so etwas wie SAP komplett von vornherein raus gewesen bei unseren Anforderungen? Wolltest du unbedingt Microsoft oder ihr unbedingt Microsoft haben? Warum sitzt jetzt der Matthias da und nicht jemand von einer anderen Beratungsunternehmen?
Also wir haben uns natürlich auch andere Anbieter angeguckt, nicht nur Microsoft. Die Bemerkung mit den 2 Microsoft-Jungs liegt daran, dass wir uns, also VD sich für eine Microsoft-Lösung entschieden hat und der Matthias die Microsoft-Lösung, also so sind wir da halt immer tiefer reingekommen. Hätten wir uns damals zum Beispiel für, weiß ich nicht, SAP entschieden, würden jetzt hier 2 SAP-Menschen sitzen, mutmaßlich. Genau, aber ich habe ja gerade auch schon mal so ein bisschen skizziert, wie bei uns der Auswahlprozess abgelaufen ist. Und dann ist ja die Frage, wie kommt man zu einer Entscheidung? Und da hatten wir drei wesentliche Säulen, die wir uns angeguckt haben. Das eine war die Funktion der Software. Also wie gut passt die Funktion auf die Software auf unsere Anforderungen und dann möglichst standardnah. Und da war Microsoft schon mal relativ gut unterwegs. Dann gibt es als zweiten Punkt das Thema Kosten. Also was kostet uns mutmaßlich diese Software? Das ist, können wir vielleicht auch noch gleich einen kleinen Abzweig machen. Wie kommt man überhaupt zu einer Kostenschätzung, um zu raten, was das Projekt hinterher mal kosten könnte? Und dann gibt es die dritte Säule, das ist der Partner. Also können wir uns mit dem Partner auch eine Zusammenarbeit vorstellen? Und das hat der Matthias auch schon in verschiedenen Aspekten angedeutet. Das eine ist, wie gut fühlt man sich von demjenigen, den der Partner da steht, verstanden? Weil das ist, also bei uns gibt es das Phrasenschwein, wo man was reinschmeißen muss, wenn man was sagt, was unverständlich ist. Aber trotzdem, wenn man mit einem Partner da sitzt und der kennt Konsignation nicht, der weiß nicht, was ein GTIN ist, dem muss man Omnichannel in allen Facetten erklären und so, dann wird das auch im Projekt eine sehr, sehr anstrengende Angelegenheit. Und wenn man da jemanden findet, der das im Prinzip versteht und weiß, wie diese Branche funktioniert, dann hat man da auch einen Faktor, der enorm wichtig ist. Und dann ist noch der letzte Punkt, hat Matthias auf die in Bezug auf die Vertragsverhandlungen gesagt, es muss auch irgendwie sich in dem Vorprojekt schon rauskristallisieren, dass beide Parteien das wollen und es einen Wille zur Zusammenarbeit und auch zur Kompromissfindung gibt. Und wenn das zusammenkommt, dann hat man eigentlich ein Paket, was am besten funktioniert. Und das haben wir damals bei uns im Entscheidungsprozess bei der Biterna einfach am besten vorgefunden. Das Zusammenspiel aus Funktionen in der Software, Kosten und der Biterna als Partner war eigentlich da das Paket am besten. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt probieren wir es mit denen halt.
Das klingt jetzt aber auch wieder so, probieren wir es halt mit denen. Weil ich gehe mal davon aus, wenn du dann mal dich für so einen Partner entschieden hast, dann ist es ja fast wie im Vorgespräch hast du es gehabt, wie eine Heirat eigentlich oder eine sehr starkes Commitment eigentlich. Und es ist nicht so einfach, sich dann, wenn das System dann mal läuft, jemand anderen zu suchen.
Du prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet. Ja, also klar, man muss im Vorprojekt da schon gewissenhaft rangehen, weil das ist eine strategische Weichenstellung aus der IT-Sicht. Ne? Wir haben noch ein paar Podcast-Folgen vor uns, aber für den Partner, für den man sich entscheidet, geht man eine sehr langfristige Zusammenarbeit ein. Alles andere wäre gelinde gesagt Unsinn. Weil klar, wir könnten theoretisch uns einen anderen Microsoft-Partner suchen, der das System für uns vorführt. Das ist theoretisch möglich. Aber Matthias hat ja auch schon gesagt, er ist verantwortlich für den Fashion-Bereich. Das ist ja eine spezielle Sparte, die in der Biterna entwickelt wird, mit der speziellen Logik, mit Anpassungen, die wir alle benutzen, von denen wir profitieren. Und das umzuziehen wäre so. Also es ist tatsächlich eine sehr langfristig gemachte Entscheidung und Beziehung, die deshalb auch so aufwendig ist, weil sie nicht leicht ist.
Jetzt wissen wir also, warum wir diesen Schritt gegangen sind. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, also wie diese Realität ausschaut. Also wie man jetzt tatsächlich so dieses Projekt angeht, so ein altes System ablöst und tatsächlich auch mit einem neuen beginnt. Und wie das jetzt genau ausschaut, gehen wir dann in die nächste Folge hinein. Und da freue ich mich echt auf das Gespräch.
Da bin ich auch wieder dabei.
Danke euch.
Danke.
Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.